Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Lassen Sie uns ein Gedankenexperiment machen. Angenommen, wir könnten die Zeit zurückspulen, und zwar gleich eine halbe Milliarde Jahre. Und wir würden dann die Entwicklung des Lebens ab diesem Zeitpunkt mitverfolgen. Würden in diesem zweiten Durchgang ähnliche Lebewesen entstehen, wie tatsächlich bis heute entstanden sind? Ein Beispiel. Vögel und Fledermäuse haben unabhängig voneinander Flügel entwickelt. Gäbe es ähnliche Flügel auch in einer neuen Welt, einfach weil es Luft gibt? Bietet unsere Erde also nur eine begrenzte Anzahl an Lösungen für die Entwicklung von Arten? Treibt man den Gedanken auf die Spitze, wäre unsere eigene Existenz praktisch schon im Urknall angelegt. Oder, und das wäre das andere Extrem, die Bewohner der neuen Welt hätten nichts mit den heutigen gemein. Im Lauf der Zeit würden dann Zufälle darüber bestimmen, welche Lebewesen sich wie entwickeln und durchsetzen. Ist Evolution vorhersagbar? Und welchen Nutzen könnten solche Vorhersagen haben? Antworten darauf versuchen wir in der heutigen Ausgabe von Wissenschaft im Brennpunkt näher zu kommen. Zu dieser Zeitreise begrüßt Sie am Mikrofon Lennart Pyritz. Es ist eine der größten Fragen der Biologie. Ist das Auftreten von uns Menschen ein unwahrscheinlicher Zufall der Evolution? Oder musste es darauf hinauslaufen? Die Frage war Gegenstand einer Debatte, die vor 2 Jahrzehnten die Gemüter erregte und noch immer nicht abschließend gelöst ist. Damals standen 2 Protagonisten im Rampenlicht. Der 2002 verstorbene US-Paläontologe Stephen Jay Gould argumentierte für den Zufall, der britische Paläobiologe Simon Conway Morris für eine zwangsläufige Entwicklung. Dagmar Röhrlich taucht für uns ein in die Vergangenheit.
Harry Whittington war fassungslos. Der Cambridge-Forscher hatte 1972 in einem Vortrag ein Fossil aus einer berühmten Fundstätte in den kanadischen Rocky Mountains vorgestellt, den Burgess Shales. Die Schiefer sind mehr als 500 Millionen Jahre alt und stammen aus der Zeit der kambrischen Explosion. Damals tauchten große Tiere scheinbar aus dem Nichts auf. Und eines war Opabinia, dessen Rekonstruktion das Publikum gerade mit einem Lachkrampf bedacht hatte. Denn Opabinia hatte 5 Augen auf dem Kopf und einen Rüssel mit Greifzange an der Spitze.
Als in den 70er und 80er Jahren die ersten Rekonstruktionen der Fossilien aus den Burgess Shales vorgestellt wurden, schienen die Körperpläne der Tiere vollkommen anders zu sein als alles, was wir kennen.
Die Tiere erschienen fremdartig, erinnert sich Simon Conway Morris von der University of Cambridge. Und auch er war der Überzeugung, dass es von ihnen keinerlei Nachfahren gäbe. Und dieser Gedanke war der Grundstein für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, die bis heute nachhallt.
Stephen Jay Gould hat aus dieser Überzeugung dann die berühmte Frage entwickelt, wenn wir zur Lebenswelt der Burgess Shales zurückkehrten und von da an das Band des Lebens neu abspielen könnten, würde es sich zu den Formen entwickeln, die wir heute sehen? Würde es Menschen geben? Für ihn und damals auch für mich lautete die Antwort nein. Der Mensch wäre sozusagen ein Unfall in der Geschichte.
Die Geschichte des Lebens, so die Position, war vom Zufall bestimmt.
Doch seit damals ist viel Zeit vergangen und die Forschung ist weitergelaufen. So wissen wir inzwischen, dass viele dieser rätselhaften Tiere in Wirklichkeit doch zu heute existierenden Gruppen gehören.
So erwies sich die 5-äugige Opabinia als Vorläufer der modernen Gliederfüßer, zu denen die Krebstiere ebenso gehören wie Insekten oder Spinnen. Die Evolution hat also doch die Lebenswelt weiterentwickelt, die mit der kambrischen Explosion sichtbar geworden ist und nicht noch einmal von vorn angefangen.
Seit damals habe ich unter anderem aus diesem Grund meine Meinung um 180 Grad gedreht. Wenn wir, um mit Stephen Jay Gould zu sprechen, das Band des Lebens neu ablaufen lassen würden, käme meiner Meinung nach irgendwann wieder so etwas heraus wie ein Mensch oder ein Elefant. Es spielt keine Rolle, was wir betrachten. Die Zahl der Lösungen, die die Evolution einsetzt, ist eigentlich überraschend begrenzt.
Morris zufolge geben physikalische und chemische Bedingungen sozusagen den Rahmen für die Evolution vor. Auch stammesgeschichtlich weit voneinander entfernte Gruppen entwickeln danach ähnliche Lösungen für bestimmte Aufgaben. Das beste Beispiel sind die Linsenaugen, die im Lauf der Evolution mindestens 7-mal unabhängig voneinander entstanden sind, unter anderem bei Wirbeltieren und Kraken. Für Morris wiegt dieses Prinzip der sogenannten Konvergenz sehr viel schwerer als der Zufall. Für Stephen Jay Gould hingegen war die Rolle des Zufalls weiterhin zentral.
Die Dinosaurier haben die Ökosysteme an Land über 150 Millionen Jahre dominiert, bis ein Asteroid sie von der Erde fegte. Die Säugetiere sind ungefähr gleich alt und blieben doch während dieser ganzen Zeit winzige Wesen im Schatten der Dinosaurier. Erst nach dem Asteroideneinschlag wurden sie zu dem, was sie heute sind. Hätte es diesen Einschlag nicht gegeben, wären die Dinosaurier, meiner Meinung nach, immer noch die Herrscher der Welt und die Säugetiere die kleinen Kreaturen am Rande.
Menschliche Intelligenz hätte sich dann nie entwickelt. Die Antwort von Simon Conway Morris hingegen fällt anders aus. Unter anderem ließen sich viele der Gene, die in unserem Gehirn aktiv seien, bereits in der Hefe nachweisen, obwohl die eindeutig kein Gehirn hat. Die, wenn man so will, Wurzeln unserer Intelligenz reichten weit zurück in die Erdgeschichte. Und so ist er überzeugt, dass sie auch ohne den Asteroiden irgendwann entstanden wäre, nur sehr viel später.
Dagmar Röhrlich über den Ursprung einer wissenschaftlichen Debatte. Nicht nur das Leben, auch die Forschung selbst hat sich seit den 1980er Jahren weiterentwickelt. Und damit auch die wissenschaftliche Diskussion, inwieweit die Evolution vorhersagbar ist. Inzwischen haben Studien im Freiland und im Labor neue Einblicke in die Fragen eröffnet, die Simon Conway Morris und Stephen Jay Gould einst aufgeworfen haben. Einer, der selbst in der freien Natur dazu forscht, ist der Biologe Axel Meyer von der Universität Konstanz. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen und zuerst gefragt, auf welcher Seite er steht. Simon Conway Morris und funktionale Zwänge, die die Evolution prägen, oder Stephen Jay Gould und der Zufall?
Das ist nicht ganz einfach. Also ich glaube, dass unsere eigene Forschung eher auf der Seite von Simon Conway Morris ist, aber die bezieht sich auf eher kürzere evolutionäre Zeiträume von ein paar Millionen Jahren. Aber ich glaube, dass ich von meiner Einschätzung der Situation eher auf der Stephen Jay Gould-Seite bin, dass es also viele eingefrorene Zufälle gibt und dass Dinge mal im Kambrium eingefroren sind und seitdem spielt die Evolution wie ein Bastler damit rum.
Wie ist das, wenn Sie sich in Ihrem Kollegenkreis umsehen, umhören? Ist das Thema da nach wie vor sehr umstritten?
Es ist ganz spannend, dass das Thema gerade wieder sehr aktuell geworden ist. Mein Eindruck ist, das liegt auch daran, dass wir jetzt mit modernen genomischen Methoden auf die genetische oder genomische Basis von Anpassungen zurückgehen können und verstehen können, welche Gene oder sogar welche Mutationen für bestimmte Adaptationen verantwortlich sind und dann fragen können, wenn wir solche Ähnlichkeiten sehen, wie macht die Evolution das?
Gehen wir mal in diese Beispiele rein. Sie haben selbst zum Thema der Vorhersagbarkeit von Evolution geforscht in der freien Natur. Wenn wir mal auf eine konkrete Studie schauen, Sie haben zum Beispiel die Entwicklung zweier eng verwandter, aber isoliert lebender Populationen von Buntbarschen in Kratersinn in Nicaragua untersucht. Damals haben Sie geschrieben, dass Ihre Ergebnisse Hinweise auf einen deterministischen Verlauf der Evolution geben. Können Sie das oder diese Studie einmal etwas genauer beschreiben?
Genau, die Situation in Nicaragua ist besonders spannend und besonders hilfreich als sozusagen natürliches Experiment, weil wir dort zwei große alte Seen haben, die noch viel größer sind als der Bodensee hier, aus denen die Ursprungspopulation von diesen Fischen kommt. Und dann gibt es eine Reihe von Kraterseen in Nicaragua, die Teil des Pazifischen Ringen des Feuers sind, die zwischen 2 und 20.000 Jahre alt sind. Und diese Seen wurden unabhängig jeweils aus der gleichen Ursprungspopulation besiedelt. Und nun kann man anhand dieses natürlichen Experiments sozusagen fragen, was passiert, wenn ich dieselben Fische in mehrere Kraterseen tue. Und dabei haben wir dann eben festgestellt, dass bestimmte Dinge, wie die Evolution der Körperform oder andere Aspekte der Biologie, sozusagen vorhersehbar sich verändern werden. Also zum Beispiel die Ursprungspopulation kommt aus einem sehr trüben, flachen, aber wie gesagt sehr, sehr großen See, wo es nur Fische mit relativ tiefen Körpern gibt. Während in den Kraterseen, die tief und klar sind, es neue Arten gibt, die sehr langgestreckt sind, so Herings- oder Sardinen ähnlich, die dann in der Mitte des Sees schwimmen, also eine neue ökologische Nische besetzen können, die im Ursprungssee gar nicht vorhanden ist. Und diese ökologische Nische wird neu besetzt und neue Arten entstehen, um diese Nische zu besetzen.
Das deutet also auf ähnliche Anpassungen hin, aber wie die Fische das im Einzelnen erreichen in den unterschiedlichen Seen, inwieweit lässt sich das festmachen auf genetischer Ebene?
Es gibt viele neue Arten, kleine Radiationen von 3, 4, 5, 6 Arten jeweils in diesen Kraterseen. Und die Veränderung, die dort stattfindet, ist nicht nur in dieser länglichen, tiefen Körperachsenrichtung, sondern zum Beispiel gibt es mehrere Seen, wo die Fische ganz große, groteske Lippen haben. Wir nennen das unser Angelina Jolie-Projekt. Und es stellt sich heraus, dass diese großen Lippen zu einem großen Teil von einem bestimmten genetischen Locus gemacht werden. Und dieser genetische Locus ist identisch in allen den Kraterseen, in denen er vorhanden ist. Was darauf hindeutet, dass entweder diese Anpassung, diese neuen grotesken großen Lippen, die verantwortlich sind, dass diese Fische zwischen Ritzen in vulkanischem Gestein fressen können, dass die unabhängig entstanden ist. Oder aber, was wahrscheinlicher ist, dass diese genetische Variante, dieses Allel, mit der Gründungspopulation in die Kraterseen gekommen ist. Die Evolution wiederholt sich in diesem Falle also, indem alte Variationen sozusagen in einem neuen ökologischen Kontext wieder abgerufen wird. Das Interessante ist nun, wir wissen aus dem Vergleich mit afrikanischen Buntbarschen, wo es auch Arten mit diesen großen Lippen gibt, wir wissen, dass dort wenigstens 10 bis 15 genetische Regionen im Genom dazu einen Beitrag leisten. Dass also die genetische Basis, zumindest mit dem jetzigen Kenntnisstand, darauf hindeutet, dass die genetische Basis bei afrikanischen Buntbarschen, die vielleicht vor 60 Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren hatten mit den Buntbarschen in der neuen Welt, eine ganz andere genetische Mechanismus benutzt wird, um den gleichen, ähnlichen Phänotyp, diese großen Lippen hervorzurufen.
Stützt dann so ein Befund eher Stephen Jay Gould oder Simon Conway Morris? Also da ist ja sowohl Wiederholung drin bei der letztendlichen Anpassung, nehmen wir mal diese dicken Lippen, als auch der, ich nenne es mal Zufall im Detail bei der genetischen Mutation oder bei der genetischen Basis, die zu dieser Anpassung führt.
Also diese Anpassung an ökologische Umstände oder die Besiedlung von Nischen mit bestimmten Adaptationen, die besonders gut dazu passen, ist wahrscheinlich eher deterministisch, eher vorhersagbar, während was in der Evolution passiert, wahrscheinlich viel zufälliger ist. Da bin ich, glaube ich, eher auf der Seite von Stephen Jay Gould, dass die Evolution durch eingefrorene Zufälle massiv beeinflusst wird. Also als Beispiel würde ich auch sagen, was wir in den letzten 30 Jahren im Feld der Evo-Divo, dem Feld, wo Evolutionsbiologie und Entwicklungsbiologie zusammenkommt, gelernt haben, ist das, und das war eine riesige Überraschung, die keiner vorhergesagt hätte, dass die genetischen Grundbausteine, zum Beispiel Hox-Gene, in allen Tieren, in allen Tierstämmen vorhanden sind und in einer extrem konservierten Art und Weise auf den Chromosomen organisiert sind. Und dass diese Hox-Gene zum Beispiel einem sich entwickelnden Embryo sagen, da wird dein Kopf sein, da wird dein Schwanz sein, bestimmte andere Gene sagen, da wird dein Schultergürtel sein, da wird dein Beckengürtel sein und so weiter. Und die sind extrem konserviert. Und dann gibt es aber anhand dieses zufälligen, würde ich behaupten, Musters, das war nicht besonders Cleverness unbedingterweise, aber es hat sich einfach eingefroren und es war dann entwicklungsbiologisch so eingefroren, dass die Organismen keine Möglichkeiten hatten mehr, sich zu verändern. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Evolution natürlich kein Ingenieur ist, sondern eher so ein Bastler, wie wir seit 30, 40 Jahren denken, dass also mit dem vorhandenen Werkzeugen oder Schrauben oder Dübeln, die man im Schuppen, in der Garage oder im Hobbykeller findet, rumgebaut wird. Und dass die Evolution mit dem ihr zur Verfügung stehenden Material dann was macht. Sie fängt ja nicht mit einem weißen Blatt Papier an, wo ein Ingenieur entscheidet, oh, wir bauen heute mal einen Wurm oder wir bauen heute eine Schlange.
Sie haben eben schon gesagt, dass Evolution wahrscheinlich eher auf kürzere Zeiträume gesehen wiederholbare Prozesse zeigt. Kann man denn sowas wie eine Zeitdimension, einen Zeithorizont festmachen, in dem Evolution wahrscheinlich für uns überschaubar ist? Und was ist eben mit unvorhersehbaren Zwischenfällen, zum Beispiel einem Asteroideneinschlag auf der Erde wie zur Zeit der Dinosaurier?
Ja, also keine Tierart kann sich auf Asteroideneinschläge vorbereiten. Es gibt keine Selektion dafür, weil das so selten passiert und so unvorhersehbar ist. Da hat man einfach Glück oder nicht. Und das ist der große Zufall, der dann eben dazu führt, dass Säugetiere überleben oder bestimmte Marinegruppen überleben. Die kürzeren Zeiträume, und da reden wir in Nicaragua von weniger als 2000 Jahren und vielleicht sogar nur einige hundert Generationen. Und das ist, würde ich sagen, auch eine große Erkenntnis meiner Generation von Evolutionsbiologen, dass Evolution viel, viel schneller passiert als bisher angenommen. Die meisten von uns glauben mittlerweile, dass Evolution in Tausenden, vielleicht sogar in Hunderten von Generationen passiert. Evolution, die wir messen können, also Veränderungen von Genhäufigkeiten oder phänotypische Veränderungen. Und in den nicaraguischen Seen gibt es eben einige, die nur 2000 Jahre alt sind. Und es gibt neue Arten in diesen Seen. Und ich glaube, dass in diesen Zeiträumen, wo dann eben auch Evolution stattfindet, aber mit Hilfe von schon vorhandenen Genvarianten, dass also nicht neue Mutationen entstehen oder das wahrscheinlich nicht der Hauptfaktor ist, aber dass das Zusammenkommen verschiedener Genvarianten in einem neuen ökologischen Kontext wie in so einem Kratersee ein wichtiger Mechanismus ist und dann eben auch zu dieser Vorhersagbarkeit führt in gewissem Rahmen der Evolution.
Der Biologe Axel Meyer forscht zur Evolution von Fischen in afrikanischen und mittelamerikanischen Seen. In einem Labor an der Michigan State University läuft seit dem Jahr 1988 ein Evolutionsexperiment mit weitaus kleineren Organismen. Die Vorteile gegenüber großen Lebewesen im Freiland? Kurze Generationszyklen und genau kontrollierbare Bedingungen. Seit nunmehr 30 Jahren verfolgen die Forscher, ob und wie sich die Kulturen von Darmbakterien im Lauf der Zeit verändern. Die Ergebnisse dieses Long-Term Evolution Experiment bieten inzwischen tiefe Einblicke in die Mechanismen der Evolution. Dagmar Röhrlich stellt das Experiment vor.
Am 24. Februar 1988 begann Richard Lenski in seinem Labor an der Michigan State University ein Langzeitexperiment. Er setzte 12 identische, aus einem einzelnen Bakterium geklonte Populationen von Escherichia coli auf. Inzwischen sind bereits rund 70.000 Generationen herangewachsen, unter genau kontrollierten und genau gleichen Bedingungen.
One of the goals was to study the repeatability of evolution.
Es geht darum, die Wiederholbarkeit der Evolution zu erforschen, erläutert Zachary Blount, der seit mehr als 14 Jahren an den Kulturen forscht. Seit jenem 24. Februar spielt sich im Labor jeden Tag das gleiche Ritual ab. Die Wissenschaftler setzen in einer Kulturflasche 9,9 Milliliter frische Nährlösung an und geben 0,1 Milliliter der alten Kultur hinzu. Dann haben die Kolibakterien 24 Stunden Zeit, sich zu vermehren.
Sie leben von ein bisschen Glucose, die wir dem Nährmedium zusetzen. Die Lösung enthält auch große Mengen Citrat. Allerdings kann E. coli, anders als nahe verwandte Darmbakterien, Citrat nur dann als Kohlenstoffquelle nutzen, wenn kein Sauerstoff vorhanden ist.
Da in den Kulturflaschen Sauerstoff ist, müssen die Kolibakterien hungern, sobald die Glucose aufgebraucht ist. Das verschafft denen einen Vorteil, die Glucose effektiver nutzen als andere. Sie reichern sich in den Populationen an. Und so konnten die Forscher im Laufe der Generationen Dutzende Mutationen im Erbgut der Bakterien nachweisen, von denen viele ihren Trägern einen Vorteil verschaffen sollten. In den Flaschen lief Evolution.
Wenn nun die Evolution rein nach dem Prinzip Konvergenz ablaufen würde und komplett wiederholbar wäre, müssten sich alle 12 Populationen genau gleich entwickeln. Falls jedoch der Zufall dominiert, wie Stephen Jay Gould es gesehen hat, müsste jede etwas vollkommen anderes machen. Doch in Wirklichkeit sehen wir eine Mischung aus beidem.
Der Vergleich mit den älteren, eingefrorenen Bakteriengenerationen zeigt, dass alle 12 Populationen Glucose besser nutzen als ihre Ahnen, dass sie sich schneller vermehren und mit der Zeit größer geworden sind.
Über alle Bakterienpopulationen hinweg sind die gleichen Gene mutiert, manchmal sogar in ganz ähnlicher Art und Weise. Die Populationen scheinen sich also in vielerlei Hinsicht gleich anzupassen. Auf der Makroskala läuft alles sehr ähnlich ab. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, es gibt leichte Unterschiede bei den Mutationen. Und diese leichten Unterschiede könnten leicht unterschiedliche Auswirkungen haben.
Das beweise die Lehrmeinung, dass die Evolution das Machbare erzeuge und nicht nach einer optimalen Lösung suche. Doch nach 15 Jahren passierte etwas Unerwartetes.
Als Anfang 2003 die Kulturen wie an jedem Tag in eine frische Flasche überführt werden sollten, war eine sehr viel trüber als die anderen. Der Grund? Die Kolibakterien dieser Population hatten eine neue Fähigkeit entwickelt. Sie konnten Citrat verarbeiten, und zwar in Anwesenheit von Sauerstoff. Damit stand ihnen plötzlich sehr viel mehr Nahrung zur Verfügung und sie vermehrten sich sehr viel schneller.
Viele kleine Zufälle führten hier also über Generationen hinweg zu einer völlig neuen Eigenschaft, vielleicht sogar bald zu einer neuen Art. Über einen möglichen Namen haben die Forscher schon nachgedacht. Escherichia gouldii, nach Stephen Jay Gould.
Dagmar Röhrlich über ein Langzeitprojekt zur Evolution von E. coli-Bakterien, das seit 30 Jahren in den USA läuft. Wir bleiben bei Mikroorganismen wie denen im Labor von Richard Lansky, wechseln aber die Blickrichtung. In der Evolutionsbiologie geht es ja meist darum, Prozesse in der Vergangenheit zu rekonstruieren. Seit einiger Zeit versuchen Wissenschaftler aber auch, Abläufe und Resultate zukünftiger Evolutionsprozesse zu prognostizieren. Zum Beispiel, um die Entwicklung von Krankheitserregern wie Bakterien oder Viren vorherzusagen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert derzeit einen Sonderforschungsbereich, kurz SFB, zum Thema Vorhersagbarkeit in der Evolution, an dem Institute unterschiedlicher Länder beteiligt sind. Sprecher dieses SFB ist der Physikprofessor Michael Lessig von der Universität Köln. Ich habe ihn in dieser Woche in seinem Institut in Köln besucht und zuerst gefragt, wie ein theoretischer Physiker dazu kommt, die Evolution von Bakterien und Viren zu untersuchen.
Ja, da gibt es zwei Gründe. Einerseits die Evolution, wenn man sie auf der molekularen Ebene von Zellen betrachtet, hat natürlich mit biophysikalischen Vorgängen zu tun. Zum anderen, und das ist vielleicht der fundamentalere Grund, ist in der Biologie jetzt eine der spannendsten Fragen der Wissenschaft, ob sie sich in gleicher Weise zu einer modellierbaren und quantitativ rechenbaren Wissenschaft entwickeln kann, wie wir das in der Physik seit ein paar hundert Jahren kennen und in der Chemie gesehen haben.
Wie gehen Sie und Ihre Kollegen denn jetzt konkret dabei vor, also bei dieser Prognostizierung von Evolution? Wie muss man sich da die praktische Arbeit im Labor vorstellen?
Es ist immer eine Kombination von Arbeiten im Labor, von Beobachtungen von natürlichen Systemen und von Modellierung, also Arbeit am Computer. Wenn man zum Beispiel den Influenza-Virus nimmt, gibt es ein weltweites Netzwerk von Instituten, die Viren ständig sequenzieren und diese Informationen übermitteln. Und aus denen müssen wir dann eine Historie der Evolution bestimmen und versuchen, die für einen beschränkten Zeitraum in die Zukunft zu projizieren.
Sie haben jetzt das Beispiel Influenza-Virus gebracht. Welche medizinischen Hoffnungen sind denn generell damit verbunden, die Entwicklung von Bakterien und Viren vorhersagen zu können?
Im Falle von Viren, gerade von eben weltweit Krankheiten auslösenden Viren, ist natürlich ganz klar die Aufgabe, durch Impfungen weltweit die Anzahl der Erkrankungen und damit die Anzahl der Todesfälle zu reduzieren. Es geht darum, den Impfstoff, der immer wieder neu fortgeschrieben werden muss, damit er auf den sich evolvierenden Virus am besten passt, den zu optimieren, sodass er optimal wirksam wird. Es ist natürlich ein ebenso wichtiges Thema, die Entwicklung von Resistenzen bei Bakterien. Das ist ja auch sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert, wie sich zum Beispiel in Krankenhäusern resistente Stämme entwickeln. Bei der Krebsforschung ist eines der Hauptziele ein therapeutisches Ziel, dass wir verstehen, wie man zum Beispiel die Evolution eines Tumors durch Interventionen derartig beeinflussen kann, dass er langsamer evolviert oder zurückgeht.
An welchen Bereichen aus diesem großen Feld sind Sie mit Ihrer eigenen Arbeit in diesem Sonderforschungsbereich beteiligt?
Im Bereich der viralen Evolution, Influenza-Evolution, haben wir ein Vorhersageverfahren entwickelt, was aus diesen weltweiten Daten jeweils die Evolution für ungefähr ein Jahr vorhersagt. Und diese Vorhersage geht in den WHO-Konsultationsprozess ein, in dem zweimal im Jahr bestimmt wird, welche Viren als Grundlage genommen werden für den jeweils aktualisierten Impfstoff. Ja, natürlich ist eine modellbasierte Prognose keine Wundertüte. Es gilt, in die Biologie des Systems einzusteigen. Wir müssen also bei den Viren sehen, welche biologischen Mechanismen vielleicht den einen Virustypus ein klein wenig fitter machen als den anderen. Und wenn wir die Biologie des Systems dahingehend verstanden haben, dann können wir ein sogenanntes Modell für Fitness machen. Wir können also aus den Daten, die wir erhalten, aus Sequenzdaten, aus physiologischen Daten, zu berechnen versuchen oder zu inferieren versuchen, welcher Typus der fittere ist. Und dieser Typus ist dann der, der in der Zukunft gewinnen wird. Das Wichtige dabei ist, dass wir unser Modell testen können. Denn wir haben bei den Laborsystemen, wie zum Beispiel im System von Richard Lansky, wir haben in den lange beobachteten natürlichen Systemen, wie zum Beispiel bei Influenza, einen längeren Zeitraum, über den wir den Evolutionsprozess verfolgen könnten. Das heißt, wir können unser Modell, unsere Annahmen, unsere Vorhersagen über die letzten Jahre hinweg testen und validieren.
Um welche zeitlichen Dimensionen geht es denn grundsätzlich bei diesen Prognosen, also auch bei anderen Systemen? Über welchen Zeitraum lässt sich die Evolution von Mikroorganismen oder Zellen dem jetzigen Kenntnisstand nach vorhersagen?
Ich muss zunächst sagen, alle unsere Systeme sind, und das ist vielleicht der Unterschied zu den makroevolutionären Systemen, sehr schnell evolvierend. Sowohl Viren als auch Bakterien haben Generationszeiten von vielleicht einer halben Stunde oder so, was den 25 Jahren beim Menschen entspricht. Das heißt, dass der Influenza-Virus in den letzten 40 Jahren ein Viertel seines Genoms ausgetauscht hat und damit sich weit stärker evolviert hat, als zum Beispiel dem Unterschied zwischen dem Schimpansen und uns entspricht. Also die Systeme evolvieren sehr schnell, sodass die Vorhersage auf jeden Fall zeitlich beschränkt ist. Die wichtigen Zeitspannen, um die es in den medizinischen Anwendungen geht, sind von der Größenordnung von Monaten und Jahren. Wenn wir über den Influenza-Impfstoff reden, dann ist es der Influenza-Impfstoff für nächsten Winter. Das heißt, da geht es darum, die Evolution etwa ein Jahr vorherzusagen. Wenn wir darum reden, eine Therapie eines Krebspatienten zu optimieren, reden wir auch von Zeiträumen von Monaten bis Jahren, in denen sich dieser Evolutionsprozess und seine Bekämpfung stattfindet.
Sie haben es eben schon gesagt, Ihre Forschung zum Influenza-Virus und zu dessen Evolution fließt bereits in Bewertungen der WHO ein. Wie ist das bei den anderen Projekten? Also wie marktreif ist diese Forschung schon?
Influenza ist ein relativ einfaches System, ein einfacher Virus und wir haben eine Unmenge Daten. Das heißt, das ist ein relativ produktives Modell, um Rechenmodelle zu entwickeln, weil wir auf einer wiederholten Evolution über Jahrzehnte aufbauen konnten. Bei anderen Systemen wollen wir zu einer solchen Routine kommen. Die sind aber zum Teil, wenn Sie jetzt an eine menschliche Krebszelle denken, natürlich um ein Vielfaches kompliziertere Systeme, sodass es da vielleicht noch ein bisschen länger hindauert, bis wir zu einem vergleichbaren Routine kommen.
Ist die Evolution also vorhersagbar? Die Forschung des Kölner Physikers Michael Lessig zeigt, bei bestimmten Organismen über kurze Zeiträume durchaus, mit medizinischer Relevanz. Mutationen in bestimmten Erbgutregionen des Influenza-Virus lassen zumindest Rückschlüsse darauf zu, wie erfolgreich sich ein Virustyp in den nächsten Monaten durchsetzen wird. Auch bei größeren Lebewesen gibt es Hinweise auf eine parallele, also in gewisser Weise wiederholte Evolution. Buntbarsche, die neue Seen besiedeln, entwickeln ähnliche Anpassungen an ähnliche Lebensbedingungen. Allerdings passiert das durchaus auf unterschiedlichen genetischen Wegen. Und wie hat der Evolutionsbiologe Axel Meyer es ausgedrückt? Die Evolution ist keine Ingenieurin, die vor einem leeren Blatt Papier sitzt. Sie bastelt mit dem, was vorhanden ist und was vielleicht irgendwann als Standard praktisch eingefroren ist. Und zu dieser Mischung aus Standard und neuer Variation kommen vollkommen unvorhersehbare Zufälle, auf die kein Lebewesen vorbereitet ist. Würden wir Menschen also wieder entstehen? Vielleicht bringt ein unvorhergesehenes Ereignis ja noch einmal einen Neustart des Lebens auf der Erde. Und vielleicht stellen sich ein paar Dutzend Millionen Jahre danach Lebewesen dieselben Fragen wie wir uns heute und sind einen Schritt weiter bei der Antwort. Danke für heute Abend, sagen Alexis Fritz in der Technik und Lennart Pyritz am Mikrofon.